Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Sternenforscher vom Garberg, Erwin Philimon.
Das Licht, das du jetzt im Auge siehst, das ist aber 3 Millionen Jahre zu dir unterwegs gewesen. Du siehst jetzt Vergangenheit, 3 Millionen Jahre Vergangenheit. Und da merkt man schon auch bei den Besuchern, wie da gewisse Ehrfurcht vor dieser gewaltigen Schöpfung entstanden.
Seit Jahrzehnten schaut er gemeinsam mit seinen Vereinskollegen in den Himmel über dem Salzkammergut und bringt die Liebe und Faszination für Sterne und Planeten Interessierten näher.
Sicher kann man Bilder kaufen und sie Bücher, aber das wirkliche Erlebnis ist da draußen sitzen, erleben. Ja? Da eine Sternschnuppen noch, da in der Wiese verbringen und nicht wissen, wann die nächste Sternschnuppen kommt und wie hell die ist. Oder ob es in 2 Monaten einen Kometen gibt, den man schön fotografieren und wunderbar sehen kann. Oder einen Mond, obwohl man schon 500 Mal gesehen hat, trotzdem wieder anschauen.
Grüß dich Peter, servus Robert. Denk einmal zurück, wie du ein Kind warst. Warst du einer, der fasziniert war von den Sternen?
Ja, absolut. Ich war in Wien zum Beispiel in der Urania. Das ist ja wirklich eine Sternwarte. Und ich war natürlich auch im Prater. Da gibt es das Planetarium. Da schaut man die Sterne sozusagen künstlich an.
Von unten nach oben.
Ja, aber du darfst dir das dann nicht mit Fernrohr oder so vorstellen, sondern das sind sozusagen auf der Decke aufgemalt oder projiziert und auch Videos gibt's dort. Also da schaust du nicht wirklich in den Himmel.
Wunderbar. Wenn man hier am Attersee oder im Salzkammergut aufgewachsen ist, dann war man sicher irgendwann einmal in der Schulzeit, entweder mit der Klasse oder den Eltern hier oben am Garberg, wo wir jetzt auch wieder sind, bei der Garberg Sternwarte. Die gibt schon einige Jahre. Und unser heutiger Gast ist seit Mitte der 80er Jahre der Obmann des Vereins, des Astronomievereins Salzkammergut. Werden wir dann schauen, wie es wirklich heißt. Erwin Philimon, herzlich willkommen, Erwin. Servus.
Hallo, grüß euch.
Wie heißt er jetzt wirklich, der Verein?
Der Verein heißt Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut.
Oh, und das muss man auch dazu sagen, ihr liegt ja hier im Sternenpark Naturpark Attersee-Traunsee, auch was ganz Spezielles.
Ja, auch ganz was Spezielles. Wir liegen hier am Nordende und von Süden erstreckt sich bis zum Höllengebirge und vom Attersee bis zum Traunsee der Sternenpark und Naturpark Attersee-Traunsee. Und das ist deswegen wichtig im Süden, weil die Hauptbeobachtungsrichtung der Astronomen ist immer Süden. Und genau da haben wir es dunkel, also da Richtung Alpen, da haben wir 100 Kilometer Alpen hinterm Höllengebirge und da ist wirklich noch relativ dunkler Himmel. Mhm. Wenn wir da oben am Parkplatz stehen und Richtung Norden schauen, schaut es ganz anders aus, weil da haben wir Alpenvorland und da geht ein kleiner Ort und jede Stadt ineinander über. Du kannst gar nicht mehr sagen, das ist der Ort und der Ort, das schwimmt und da gibt es immer mehr Lichtverschmutzung, aber die Nordrichtung interessiert uns nicht so. Und was nur dazu kommt, wir haben oft Bodennebel im Herbst und Winter. Und dieser Bodennebel geht wie eine Decke drüber und dunkelt dann den Himmel ab, weil das Licht von den Orten nicht mehr aufkommt.
Das hast du jetzt super erklärt, danke. Erwin, das ist ja was ganz Spezielles, dass der Garberg so herrlich ist zum in die Sterne schauen. Seit wann weiß man das eigentlich oder wann hat man das entdeckt?
Naja, ich habe mit dem Hobby angefangen, so Mitte der 70er Jahre, so 75, 76. Und Garberg insbesondere deswegen, weil man da mit dem Auto auffahren kann. Mhm. Und auch im Winter die Straße, durch das, dass da herum Landwirte wohnen, immer geräumt ist und man also ohne Schneeketten halt rauffahren kann. Früher war das noch ein wenig anders, da haben wir auf der Straße noch Schlittenfahrten gemacht, weil so viel Schnee gelegen ist. Aber das ist mittlerweile passé. Der letzte Winter war eigentlich ein bisschen schwierig, weil wir haben die meiste Schneelage war 5 cm Schnee. Mehr hat es nicht gegeben und der Schneepflug ist einmal gefahren. Ja. Aber wir haben Zeiten erlebt, wo der Schnee bis zur Dachrinne oben gelegen ist und da war es natürlich schon etwas mühsamer. Und gerade diese Erreichbarkeit und auch, dass wir da die Infrastruktur haben, dass wir Strom da herum haben und auch einen Parkplatz, wo du stehen kannst, macht es aus, dass man da herum gut arbeiten kann.
Wir sitzen hier vorm Haus, hören jetzt auch gerade ein Flugzeug über uns drüber. Die Sternwarte Garberg hat 4 Sternwartekuppeln und 3 Schiebedachhütten. Das war nicht immer so, das ist gewachsen, oder?
Nein, das ist irgendwann mal gewachsen und zwar Anfang der 80er Jahre war es ein kleiner Kasten mit 1,5 mal 1,5 Meter, wo ein Gerät drinnen gestanden ist, inmitten eines Brennnesselfeldes. Ja. Kein Stromzugang, sondern Strom übers Auto, über die Autobatterie, und das war der Beginn. Aber damals waren wir noch junge Burschen und haben kein Geld gehabt, und es hat auch nichts gegeben. Ja. Also das ist nicht wie heute, dass du im Internet alle möglichen Traumgeräte bestellen kannst. Du hast damals entweder das selbst gebaut. Das war auch in meiner Anfangszeit so, dass ich mal mein erstes Teleskop selbst geschliffen habe, wow, ein Spiegelteleskop, und selbst zusammengebaut habe. Und das waren die Beginne. Und wir haben uns aber nie gedacht, dass das so endet, wie es heute ist.
Erwin, was hat denn bei dir diesen Funken ausgelöst? Kannst du dich erinnern? Hat es da einen Schlüsselmoment gegeben in deiner Jugend wahrscheinlich? Du hast gesagt, seit Mitte der 70er Jahren schaust du hinauf in den Himmel. Was war das damals? Warum hast du den Sternen zugewandt?
Ja, ich bin Jahrgang 1959, und wie 10 Jahre alt war, 1961, war die Mondlandung. Das war mal das Erste, ja, wo wir dann vor dem Fernseher gesessen sind und ein furchtbar schlechtes Schwarz-Weiß-Bild gesehen haben von der Mondlandung, aber es war halt besonders, und die Zeitungen waren voll und die Berichte. Das war das erste Erlebnis. Das eigentlich entscheidende Erlebnis war, dass ich ja früher immer Briefmarken gesucht habe, und da hat's da so eine Müllgrube gegeben, wo immer die Geschäftspost von Firmen hingekommen ist, und in der Müllgrube habe ich dann die Briefmarken gesucht und habe eines Tages dort Astronomiebilder gefunden. Vom Mond und vom Planet Jupiter und Saturn. Und auf der Rückseite ist ein Stempel drauf gewesen von einem Herrn. Und der dürfte die selbst gemacht haben. Und der hat in meiner Straße gewohnt. Mhm. Und hat eine Privatsternwarte gehabt. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass er eine Sternwarte hat. Und der hat aber ganz schön geschaut, wie ich eines Tages vor seiner Tür gestanden bin mit seinen weggeworfenen Bildern. Und der hat sich gewundert, wo ich die her habe. Und dann hat er mir seine Sternwarte gezeigt, hat mir Fernrohr geborgt, hat mir Bücher geborgt. Und so bin ich eigentlich dann zur Astronomie gekommen. Und habe dann auch, wie es manchmal passiert, meinen Freundes- und Bekanntenkreis damit mit diesem Virus Astronomicus angesteckt. Ja. Und so ist unsere Astronomiegruppe und später der Verein entstanden.
Aber jetzt hast du das so schön erzählt von der Mondlandung 1969. Das wurde ja zigmal wiederholt mit Peter Nitecki und wie das der ORF übertragen hat. Aber jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Ja. Glaubst du, waren die wirklich am Mond? Oder?
Selbstverständlich waren die oben. Also es gibt auch bei uns Skeptiker, die etwas anderes behaupten. Allerdings, die waren sicher oben. Mhm. Weil sonst hätten die Russen, die ja damals ein eigenes Mondprogramm entwickelt haben, sofort die aufplattelt und hätten sofort gesagt, leider, das gibt's nicht, wir haben da und die Beweise. Dass die dann ihr Mondprogramm eingestellt haben, das war der größte Beweis für mich, dass wir geoben sind. Und heute kannst du ja mit Mondsonden, die drüber fliegen, die Landestellen fotografieren und siehst dort die Spuren von den Mondfahrzeugen, das siehst du alles. Wir können es nicht sehen mit dem Fernrohr. Ja? Mhm. Also die größten Details, was wir am Mond sehen, haben 500 Meter Durchmesser. Ja? Wow. Also das ist.
Aber glaubst du, wird das mal kommen?
Eher nicht. Mhm. Das Problem ist die Lufthülle, die wir drüber haben. Mhm. Ja. Also wir sind ja am Grunde eines Luftozeans, der eigentlich fast immer in Bewegung ist. Durch einen Jetstream, durch Winde, wir merken es auch heute, ist es windig. Und das ist so, wie wenn du auf einem Swimmingpool unten blinkerst, am Boden als Taucher, und die Wellen gingen oben drüber. Du hast ganz selten wirklich klare Sicht. Gell?
Aber ist das der Grund, warum man zum Beispiel das Hubble-Teleskop hinaufschickt ins All und von dort aus Fotos macht?
Genau, das ist der Grund, weil dort keinerlei atmosphärische Störungen mehr sind. Ich meine, die großen Sternwarten sind ja alle in Chile oder in Namibia auf hohen Bergen oben, aber trotz allem, da ist immer nur Lufthülle da, ja, und Wetter geschehen. Und das ist halt im Weltall überhaupt nicht mehr der Fall.
Erwin, ich hätte eine Frage, und zwar, ich frage mich oft, warum man sich mit etwas beschäftigt, was man ja in seinem Leben nie angreifen wird, wirklich sehen wird und so weiter. Was macht der Sternenhimmel, was machen die Sterne, die Planeten mit uns Menschen, dass sie uns so faszinieren, obwohl sie so unendlich weit weg sind?
Naja, es ist gerade vielleicht das, weil wenn ich zurückschaue seit meiner Jugendzeit, da sind unheimlich viel da. Mhm. Also da habe ich Bücher aus meiner Anfangszeit. Wenn du das liest, denkst du, wie wenig haben wir gewusst über das. Was wissen wir heute durch die Raumsonden, durch die großen Teleskope? Es ist eine Faszination. Sicher kann man Bilder kaufen und sich Bücher, aber
das wirkliche Erlebnis ist da draußen sitzen, erleben, ja. Da war Sternschnuppen noch, da in der Wiese verbringen und nicht wissen, wann die nächste Sternschnuppen kommt und wie hell die ist. Oder ob es in 2 Monaten einen Kometen gibt, den man schön fotografieren und wunderbar sehen kann. Oder einen Mond, obwohl man schon 500 Mal gesehen hat, trotzdem wieder anschauen. Es ist eine gewisse Faszination. Und es ist ja ein Stück Natur, die es uns umgibt, bitte. Das ist ein Stück Natur, genauso wie die Pflanzen und Tiere herunten. Genauso ist es da oben. Ne? Und das macht es aus. Ne? Also dieses Entdeckertum, würde ich mal sagen. Ja? Mhm. Und man hat auch heute noch die Möglichkeit, dass man irgendwas sieht, was ganz ungewöhnlich ist. Ja? Ob es jetzt ein Polarlicht ist, das plötzlich erscheint, auch das haben wir im vorigen Jahr da wunderbar gesehen am Garberg. Oder ob es ein Komet ist, wo man ja auch nicht genau vorhersagen kann, wie der morgen ausschaut. Ja? Mhm. Da ist die Spannung, wenn ich jetzt Fernrohr aufbaue und den anschaue, wie wird die aussehen. Ja? Mhm. Also das macht es aus.
Glaubst du, suchen wir Antworten da draußen? Was suchen wir wirklich, wir Menschen? Warum gibt's ein Raumprogramm? Warum gibt's Riesenteleskope? Ist es das Wissen, woher wir kommen? Ob es da draußen Leben gibt? Glaubst du, ist das die Grundlage von dem Ganzen? Oder vielleicht sogar für euch auch?
Ja, das ist sicherlich im Menschen drinnen, dass er forschen will, dass er mehr wissen will. Und dass trotz allen Forschungsergebnissen auch in der Astronomie man denkt, man hat ein Rätsel gelöst und gerade die Antwort auf dieses Rätsel gibt aber wieder neue Fragen auf und stellt all die Dinge offen hin, ob die überhaupt wirklich so stimmen. Ja. Und warum ist das so riesig? Ja. Wenn das Weltall nur für uns da ist, man muss das vergleichen, wir sind wie ein Staubkorn, das sich da jetzt niederfallen lässt zu Boden und das ist übertrieben. Also wir sind, ob es jetzt die Erde gibt oder nicht gibt, ist für das da oben völlig unwesentlich, von der Materie her. Ja. Also und ja, man forscht ja in alle möglichen Bereiche, aber trotzdem, die Natur, und das ist eine Natur, das ist so riesig, dass wir das wahrscheinlich gar nicht erfassen können. Wir versuchen auch immer, da Besucher die Dimension näher zu bringen. Wie ist das mit Lichtjahren und wie weit sehen wir da? Aber das ist, oder wenn ich einen den Andromeda-Nebel einstelle und sage, ja, das Licht, das du jetzt im Auge siehst, das ist aber 3 Millionen Jahre zu dir unterwegs gewesen. Du siehst jetzt Vergangenheit. 3 Millionen Jahre Vergangenheit. Mhm. Und da merkt man schon bei den Besuchern, wie da gewisse Ehrfurcht vor dieser gewaltigen Schöpfung entstanden ist.
Aber glaubst du, das Leben da draußen geben muss, wenn man weiß, wie groß das ist, wie komplex das ist, wie vielseitig das ist. Also das ist für dich dann irgendwann kein Zweifel mehr, oder?
Für mich gibt es keinen Zweifel, also dass auch andere Welten da draußen gibt mit wahrscheinlich komplett anderen Lebensformen, als wir es gewohnt sind. Aber bitte, ich brauche mir nur anschauen, unsere Erde von Tiefseegeschöpfen bis Vögel bis Insekten, was wir für eine Vielfalt haben, die gerade so entstanden ist, weil wir halt gewisse Bedingungen auf dem Planeten haben, von Schwerkraft, von Atmosphäre und woanders sind die Bedingungen halt anders. Ja, also überhaupt kein Zweifel dran. Aber die Distanzen sind so groß, dass das vielleicht gut ist so.
Aber das Spannende bei euch ist, ihr seid ja nicht staatliches Unternehmen wie die NASA oder ihr seid auch kein privates Unternehmen wie SpaceX, sind zwar jetzt andere Bereiche, aber ist ja wurscht, sondern ihr seid alle Privatleute.
Genau, wir sind ein Verein und alle, die da tätig sind auf der Sternwarte und im Verein, machen das unentgeltlich, sind ehrenamtlich und versuchen anderen Leuten das Weltall etwas näher zu bringen auf nicht hochkomplizierte Weise, sondern also einfach, weil die meisten Leute haben nur einfache Antworten und haben einfache Fragen und wollen einfache Antworten draufstellen. Es sagt aber, dass in den letzten Jahrzehnten das Interesse an der Astronomie unheimlich gestiegen ist. Das geht schon in die Schulen an, dass unheimlich viele Lehrer uns auch teilweise einladen für gewisse Projekte in den Schulen. Und dass die Kinder sogar im Kindergartenalter schon da mit Mond und Planeten also totales Interesse haben. Und das fördern wir und haben da ein kleines Team, das in Schulen und Kindergärten geht und dort mit den Kindern Projekte macht.
Und alle verbindet die Neugier.
Ja, das ist die Neugier. Aber auch ganz wichtig ist den Spaß an dem Hobby. Mhm. Viele Leute machen ja alles Mögliche hobbymäßig und da muss aber der Spaß dabei sein. Mhm. Weil dann kommt auch was raus. Weil dann, wenn man da gern hingeht, ja, und gern mitarbeitet und seinen Spaß dort hat. Und auch diese Vereinskollegen eigentlich mehr Freunde als Vereinskollegen sind, dann schaut die Welt ganz anders aus.
Aber wie viel gibt's denn von euch überhaupt? Wie viele Leute sind hier oben am Garberg und wenden den Blick da nach oben?
Wie viele Mitglieder?
Ja, wir haben derzeit 800 Mitglieder. Boah. Und sind damit eigentlich der zweitgrößte Astronomieverein von den Mitgliederanzahl her im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ja. Nur Berlin ist kurz vor uns, die haben 1000 Mitglieder, aber ein paar Jahre noch, dann nehmen wir die auch. Überholen wir die auch. Aber Mitgliederzahl ist nicht alles. Wichtig ist, wie ist das aktive Team? Mhm. Bei uns sind das derzeit 46 Leute, die sehr, sehr aktiv sind, die also sozusagen den ganzen Verein und Sternwarte mittragen. Und wir haben die Besonderheit, dass die aktiven Mitglieder eines Jahres den Vereinsvorstand vom nächsten Jahr bilden. Das hat sich einfach herausgestellt, dass das die beste Konstellation ist, die man haben kann, und genauso machen wir das. Ja.
Mhm. Ich finde es toll, ich finde es nur lustig, gerade weil ich mir überlege, in Berlin hat man doch wahrscheinlich viel Lichtverschmutzung, oder? Warum haben die so viel? Haben die so einen guten Platz auch, oder?
Na, die haben ein paar Millionen Einwohner.
Ja. Da ist es leichter.
Okay, und wissen die Berliner, dass es den Garberg gibt?
Es gibt sicher Berliner, weil wir haben schon einen Freund gehabt, der draußen war. Also einer von unseren hat bei den Berlinern schon einen Vortrag gehabt. Mhm. Ja. Und ja, aber das ist halt bei so einer Großstadt, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, jetzt viel praktisch zu machen, gibt es sehr viele, die sich theoretisch mit dem Gebiet beschäftigen, also Kosmologie und Dinge, aber sagen wir mal vom Praktischen her, mit dem Fotografieren und so, sind sicher wir ein Zentrum im deutschsprachigen Raum.
Aber jetzt nehmen wir uns einmal mit, Erwin, über diesen Platz hier. Du hast erzählt, am Anfang ist losgegangen mit einem Kosten 1,20 Meter, 30 mal 1,30 mal 1,30. Das ist mittlerweile viel, viel größer geworden. Ihr habt einige Hütten, ihr habt einige Verschläge hier draußen. Was gibt's denn alles am Garberg? Womit schaut ihr in die Sterne?
Ja, wir haben einmal transportable Geräte, ja, die im Verein gehören. Wir haben auch Geräte, wir kriegen dauernd Teleskope gespendet, ja. Mhm. Weil Astronomen haben so das, gibt's wahrscheinlich in anderen Bereichen auch. Du kaufst einmal ein Fernrohr, nach zwei Jahren ist das klar, dann kaufst du das zweite, nach ein paar Jahren das dritte. Mhm. Und das alte Teleskop, was tust du damit? Und die Leute spenden uns dann meistens diese alten Teleskope. Die können wir aber da nicht wirklich brauchen, weil wir schauen ja auch mit Spezialteleskope. Und diese gespendeten Teleskope geben wir als Leihteleskope an die Kinder weiter.
Wow.
Also Mitglieder, die Kinder, weil da kommen oft die Erwachsenen, die Eltern und sagen, mein Gott, das Kind will ein Fernrohr, was soll ich denn kaufen? Ich komme nicht aus. Mhm. Und da sagen wir, bitte, kauf jetzt kein Fernrohr, da hast du von uns ein Leihteleskop fürs Kind, für ein Jahr kostenlos. Dann schauen wir mal, ob sich das Kind in einem Jahr noch weiter interessiert oder ob dieses Fernrohr als Staubfänger in einer Ecke endet. Ja. Und das ist einmal die eine Schiene. Also wir haben Teleskope zum Beobachten, zum Rein, zum Beobachten. Und die zweite Schiene ist, dass wir da Teleskope haben, die im Verein gehören, zum Fotografieren. Ja. Wir haben drinnen ein sehr altes Teleskop, das in die 50er Jahre gebaut worden ist, von einem Amateur. Das ist das größte Teleskop von uns. Das wird aber kaum verwendet mehr, weil es einfach die schlechteste Qualität hat. Aber wenn die Leute reingehen da drinnen, sehen sie das riesige Teleskop über sich und sagen, aber da, auch wenn es schlecht ist, da will ich durchschauen. Ja? Weil es einfach so eindrucksvoll ist. Ne?
Ich würde das auch machen.
Ja, ja, ja. Und dann haben wir diese Spezialteleskope in den anderen Hütten drinnen, die rein, mit denen wird überhaupt nie beobachtet, da wird nur fotografiert, elektronisch natürlich halt fotografiert.
Eben, du hast uns das vorher gezeigt, da kann man auch gar nicht mehr durchschauen, da wird wirklich nur noch fotografiert.
Das ist so eingestellt, diese Kameras sind auf ein Tausendstel Millimeter justiert und das kommt da nie rüber. Ja, also da wird nur mehr fotografiert.
Und wirklich spannend ist auch, du hast doch erzählt, da gibt's eben Boxen, die gehen von alleine auf durch Fernsteuerung und man braucht gar nicht da sein, sondern man kann das von zu Hause bedienen.
Ja, also ein Teil unserer Fernrohre ist remote-fähig. Das heißt, da muss der es bedient, gar nicht mehr vor Ort sein. Wir haben da einen Kasten, den ein Mitglied von uns, der ist aus Bielefeld. Bielefeld ist ja eine Stadt im Norden Deutschlands mit ungefähr 300.000 Einwohnern. Er wohnt dort auf der Leopoldshöhe.
das hört sich recht gut an, aber die Leopoldshöhle hat gerade einmal 180 Meter. Ja, ja. Und da sind es halt 860 Meter. Mhm. Und eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, 10 Kilometer entfernt, macht eine Menge Licht. Also auf gut Deutsch, der kann dort nichts mehr machen. Ja, nicht mehr fotografieren. Und wir haben ihm, nachdem er ein sehr aktives Mitglied und ein guter Freund ist, die Möglichkeit eingeräumt, hier auf der Sternwarte seinen remotefähigen Kasten aufzubauen. Das heißt, er sieht da über die Kamera, ob es passt vom Wetter her. Er öffnet dann seinen Kasten und kann seine Fotos machen und steuert das ganze Ding übers Internet. Und ist total happy, dass er das bei uns machen kann. Wir verrechnen ihm auch da nichts. Aber seine Gegenleistung ist, er ist ein wahnsinnig guter Astrofotografie-Mann und auch ein toller Bastler. Und wenn wir irgendwas brauchen, wir können alles für ihn.
Ja. Er hätte es ja näher eigentlich nach Berlin gehabt. Das ist wieder das Lob für ein Garberg. Aber er kommt auch ab und zu persönlich, oder?
Ja, der macht dann 2-3 Wochen Ferien da. Mhm. Ja. Baut wieder mal Berlin um, baut ein neues Fernrohr ein oder macht auch mit der Familie Urlaub am Attersee. Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja sehr viele Mitglieder aus Deutschland, ja, die halt ihr Hobby hauptsächlich in der Urlaubszeit fahren können. Ja, die extra schon in die Alpen fahren, das irgendwo fotografieren oder beobachten können. Und nichts besser, wenn es ein Sternenpark ist und wenn nur dazu eine Sternwarte da ist, wo sie auf das Gelände aufstellen können und wo dann nur Gleichgesinnte sind von dem Verein, mit denen sie in Kontakt treten können. Also ideale Konstellation.
Aber jetzt schauen wir mal nach oben. Was sieht man denn alles von hier aus, vom Garberg? Was habt ihr alles schon entdeckt, fotografiert? Was sieht man durch diese riesen Fernrohre?
Naja, es gibt ein breites Spektrum in der Astronomie. Also wir haben auch Sonnenteleskope, da Spezialteleskope, wo man Protuberanzen, Sonnenflecken beobachten kann. Auch das machen manche von uns. Der Mond wird halt hauptsächlich fotografiert. Das ist jetzt nicht so das große Thema, Mond beobachten bei den Astronomen. Und dann gibt's natürlich das breite Spektrum der Planeten. Insbesondere die Planeten Mars, Saturn und Jupiter, wo man wirklich also Details in den Wolkenstrukturen oder manchmal Oberflächen sieht. Auch das machen manche Spezialisten am Fotografierens. Und ein ganz großer Teil macht sogenannte Deep Sky Aufnahmen. Das heißt, Objekte, die sehr, sehr schwach sind. Und damit man da was sieht auf dem Foto, muss man Stunden oder Tage lang fotografieren. Das ist keine Seltenheit, dass eine Aufnahme 30, 40, 50 Stunden belichtet ist. Das bringt man natürlich in einer Nacht gar nicht zusammen. Da muss man ein Projekt haben, das vielleicht über Monate geht. Gemacht werden immer 10-Minuten-Sequenzen einer Aufnahme. Ein paar hundert dieser 10-Minuten-Sequenzen und die werden dann in Sandwich-Technik miteinander verschmolzen und dann werden Details und Strukturen sichtbar, die man sonst auf einer einzelnen Aufnahme überhaupt nicht sehen kann.
Wie weit ist, ja, Wahnsinn. Wie weit war das Weiteste, was ihr fotografiert habt? Wie viele Lichtjahre weg?
Wir haben einen Kollegen dabei gehabt, der hat es geschafft, ein Objekt aufzunehmen, das, glaube ich, über 1 Milliarde Lichtjahre weg ist. Ja, da sieht man natürlich nicht viel Struktur. Aber irgendwo ist dann das Pünktchen, dass man sagt, hey, meine Kamera hat das aufgenommen, da dieses rote Pünktchen und das ist aber 1 Milliarde Jahre weg. Ja.
Ist das wahrscheinlich schon generell weg, kann man das sagen, wenn was so alt ist?
Das schaut halt natürlich anders aus, ja. Aber wir werden es erst sehen. Also in 1 Milliarde Jahre würde man sagen, wie jetzt der Zustand zu dem Zeitpunkt wäre. Ja. Das ist eben das, wenn wir da draußen stehen. Wir schauen in die Vergangenheit, in gestaffelte Vergangenheit. Das eine Objekt ist 10 Lichtjahre weg, das andere 100, das andere 1000, das andere 10.000. Also wir haben gestaffelte Vergangenheit, die wir da wahrnehmen.
Aber es ist schon wissenschaftliche Arbeit, weil ihr habt ja im Verein sozusagen auch die Bilder, die ihr dann zur Verfügung stellt. Da gibt's ja auch ganz, ganz viel Arbeit.
Ja, es gibt gewisse Sachen, wo wir ein bisschen so in die Wissenschaft hineinarbeiten. Wir haben Leute, die selber schon Entdeckungen gemacht haben. Oder auch, wie mein Projekt da auf der Sternwarte ist, ich mache Himmelsüberwachung nach abstürzenden Meteoriten. Das heißt, ich mache im Jahr einige 100.000 Aufnahmen mit Spiegelreflexkameras am Dach der Sternwarte. Und wenn es dann passiert, dass ein Meteorit abstürzt in der Nacht, hoffe ich, dass ich ihn fotografiert habe. Und dann kann man auch manchmal aufgrund dieser Aufnahme, die man zur Verfügung stellt, den Wissenschaftlern beitragen, dass die Berechnung gemacht werden kann, wo fällt dieser Meteorit, wo ist der zu Boden gefallen, wo kann man suchen.
Und geht dann jemand auf die Suche?
Ja, gingen. Es gibt genug Meteoritensammler, die dann auf die Suche gehen. Wir haben einen dabei im Verein, der hat auch selber auf die Suche gegangen und hat tatsächlich ein kleines Meteoritenstückchen gefunden. Und er ist ja auch Steinesammler, also Mineralogie. Mhm. Und das ist natürlich für so ein, das ist das Jahrhundertereignis, wenn du dann selber einen Meteoriten findest.
Wie ist das dann? Muss er das abgeben ans Museum oder darf er sich das dann behalten?
Nein, eigentlich gehört er dem Finder. Mhm. Ja. Wenn du heute einen Römerschatz ausgrabst auf irgendein Grundstück, dann sagt der Grundeigentümer Danke, weil der hat diesen Römerschatz schon mit dem Grundstück mitgekauft. Mhm. Ja. Und du kriegst vielleicht einen Finderlohn, aber bei einem Meteoritenfall ist das juristisch anders. Ja. Aber es ist sehr selten. Ja. Mhm. Ich sage, es gibt Gerichtsurteile und da wurden die dem Finder zugesprochen. Ja.
Aber das Spannende ist auch, weiß er dann von welchem Gestein das ist oder von welchem Planeten der kommt oder was ist das dann?
Ja, solche Meteoritenfälle werden untersucht. Mhm. Ja, da kann man genau sagen, wie ist die Zusammensetzung. Mhm. Die Tschechische Akademie der Wissenschaften, die ist weltweit ziemlich führend sind auf dem Gebiet der Meteoriten. Wissenschaft, die machen das seit den 50er Jahren, die haben da eine hohe Tradition. Die können sogar aufgrund des Aussehens der Spur sagen, aus was das bestanden hat, was überblieben ist von der Materie, die verglüht, ja, in der Erdatmosphäre, und ein kleiner Teil kann zu Boden fallen. Mhm. Die können dann auch zurückberechnen und sagen, wie war die Bahn dieses Steins im Weltall. Mhm. Ja. Und aufgrund der Zusammensetzung kann man auch eindeutig sagen, zu welcher Meteoritenklasse gehört das. Ja. Also das ist ein unheimlich interessantes Gebiet. Ne.
Wie oft passiert es dann, dass du wirklich was findest auf deinen Bildern? Wie oft kommt so ein Meteorit runter bei uns? Weil ich meine, du wirst vielleicht dann sehen, der auch weit im Süden in Italien runterkommt, aber wie oft ist es wirklich so in unserer Gegend?
Naja, in Österreich ist es eher selten. Mhm. Also ich würde mal sagen, alle 5 bis 10 Jahre haben wir in Österreich die Chance, dass man vielleicht einen Meteoriten irgendwo sichtet und dann auch tatsächlich finden kann. Ich habe ja ein sehr langes Überwachungsgebiet. Also mein Fall war der Meteorit von Kopenhagen, Dänemark, ist 850 Kilometer entfernt vom Garberg. Und dort ist ein Meteorit abgestürzt, direkt in der Stadt runtergekommen, auf einen Parkplatz eingeschlagen. Und da habe ich die Aufnahme gehabt.
Wie groß ist der zum Beispiel?
Ja, der war halt so fast groß in etwa. Mhm. Relativ kleiner Stein. Mhm. Ist aber deswegen gefunden worden, weil er am Parkplatz eingeschlagen ist und da gelegen ist. Mhm. Und die haben auch in Skandinavien und Dänemark ein Überwachungssystem, haben allerdings Wolkendecke gehabt, daher konnten sie nichts fotografieren. Mhm. Und ich habe mit einer von diesen Überwachungskamera über Deutschland drüber völlig freie Sicht gehabt und habe das sozusagen über der Wolkendecke in Dänemark fotografieren können.
Wahnsinn. Aber wie oft kommt es jetzt wirklich vor?
Sehr selten. Ja. Sehr selten. Ich sage einmal, solche Fälle, so besondere Fälle, alle 5 bis 10 Jahre mal.
Das heißt, du trägst nicht nur die Neugier in dir, sondern auch die Geduld.
Naja, es ist spannend. Auf diesen Aufnahmen findest du ja ganz andere Dinge auch. Ne? Also da gibt es dann Wolkenstrukturen in der Nacht. Es gibt manchmal Polarlichter, also auch mit diesen Überwachungskameras. Schaffe ich es, dass ich Polarlichter aufnehmen kann. Auch welche, die nicht vorhergesagt wurden. Ja. Du hast jede Menge Satellitenspuren, ja. Du hast manchmal irgendwelche besondere Tiere, die sich da verewigen. Ich kann euch das dann einmal zeigen, wie das ausschaut. Da gab es einmal eine Eule, die das auf meine Kamera abgesehen hat und die als Jagdplatz auserkoren hat. Also das war echt eine spannende Sache.
Sag einmal, du hast dich so lange mit den Sternen, den Planeten und so weiter beschäftigt. Hat das irgendwas, glaubst du, mit dir als Mensch gemacht? Ist das etwas, wo man sich dann besonders klar fühlt oder fühlt man sich als Teil von einem großen Ganzen? Weißt du, was ich meine? So, ja, das muss ja was mit dir machen, wenn du eigentlich die ganze Zeit vor Augen hast, was da draußen alles ist.
Ja, es verändert schon irgendwie wegen der Sichtweise, dass man sagt, dass ich, wo ist man? Und auch, ich meine, irgendwo sehe ich da in dieser Sternwarte und im Verein irgendwo mein Lebenswerk. Super. Dass du sagst, du hast was Sinnvolles gemacht. Du hast was gegeben, die andere, das ist auch meine Philosophie, dass ich sage, du kriegst alles im Leben irgendwo wieder zurück. Ohne diese Dinge, wenn ich da jetzt da sitze und irgendwie in meinem Himmel erkläre, es bewegt was an diesen Leuten. Mhm. Die geben auch das, manchmal werden dann welche wirklich interessiert, fangen das vielleicht als Hobby an oder geben das an Kinder weiter. Und
in irgendeiner Form kommt das, reflektiert das alles zu dir wieder zurück. Dass du irgendwo gehst und immer so, ah, super, und der Bub war bei ihnen und der ist so begeistert. Und dann sagst, okay, ich weiß, warum ich das mache. Mhm. Warum mir das Spaß macht und das hat einen Sinn und das hat eine Freude. Ja.
Deswegen seid ihr auch sehr offen. Ihr habt sehr oft Besuche hier, auch ganz viele Kindergruppen in den Ferien. Das ist schon ein Teil eurer Arbeit auch.
Ja, es ist so, wir machen für Kinder eigene Projekte. Mhm. Also wir haben eine Damengruppe, die geht in Kindergärten und Schulen und macht dort mit einem transportablen Planetarium und Spaß und Spiel über die Astronomie und Weltall und Planeten Projekte. Und das befördert natürlich die Kinder. Gell? Und dann gibt's früher hat es 2-3 Kinderbücher über die Astronomie und das Weltall gegeben. Jetzt gibt es 100 verschiedene. Mhm. Ja. Also da ist auch die Vielfalt gestiegen und auch die Kinder fahren auf das voll ab momentan. Ja. Und das fördern wir. Ja.
Müssen wir auch noch ganz kurz erklären, weil du das jetzt gesagt hast, transportables Planetarium, darunter kann sich wahrscheinlich keiner was vorstellen, aber das Tolle ist, ihr habt ein aufblasbares.
Ja, es ist eine, das gehört nicht einmal im Verein,
okay.
Eine Dame, die diese Projekte macht, hat sich so ein aufblasbares, transportables Planetarium gekauft. Das wird mit Luft aufblasen, ist 4 Meter hoch und 6 Meter Durchmesser und da passen so 25 Leute rein. Mhm. Ja, die kriegen dann Sessel oder Liegekissen da drinnen und sie, aber das Besondere ist auch ihre Art, wie sie das bringt. Ja, Sonja Hufnagel ist das aus Neukirchen bei Altmünster und die hat einfach ihre Art, wie sie das bringt, wie sie den Kindern das vermittelt, dass sie alle mitreist. Auch die Großeltern und die Eltern, die da drinnen sitzen, die werden von dem Ganzen fasziniert. Und da wissen wir, da kommen wieder neue Mitglieder, junge Mitglieder dazu und auch von den Eltern und so wird das sehr gefördert, weil natürlich die Chance ja dahinter sind, dass die Kinder irgendwas machen, was sinnvoll und vernünftig ist und ein gutes Hobby vielleicht. Ja.
Ich weiß selber aus meiner Tätigkeit im Fernsehen, dass Kinder von Sternbildern fasziniert sind. Wir haben sogar ein Sternbilderrätsel bei uns im Kinderprogramm. Das ist schon was, was jetzt wieder mehr da ist.
Du bist im Fernsehen?
Ja, Kinder haben da totale Faszination. Die kann man da total, also für das faszinieren, die kann man da wirklich begeistern dafür. Gell? Und wenn man auch Material dazu hat, gell?
Ist noch
also wir haben Bilder und unsere Damen haben dauernd irgendwelche Ideen. Ja? Und wir haben auch die Besonderheit, alle Vorstandsmitglieder, wenn irgendwer wo ein Astronomiebuch findet, wo er sagt, das ist was Besonderes, dann kauft das. Der Verein zahlt und diese Damen kriegen dann diese Bücher oder Puzzle überreicht und können das dann wieder einsetzen.
Ja, aber also, ich habe gesehen, ihr habt da auch ganz viele Bücher.
Ja, wir haben Bücher jede Menge. Ja. Aber wir haben, es gibt auch wahnsinnig viele Zeitschriften dazu. Aber bei den Büchern ist halt das Problem, ein Buch, das du heute kaufst über die Astronomie in 5 Jahren, ist es weitestgehend überholt. Ja. Also ich habe da ein Buch drin aus dem 19. Jahrhundert, wenn man das liest, dann sagt man, oh, es ist nur, hat noch historischen Wert, aber
aktuell ist es nicht.
Aktuell ist es nicht mehr. Nein.
Aber das heißt, es gibt immer noch neue Erkenntnisse über das Weltall und so weiter. Und ihr kriegt es auch mit.
Ja, ich meine, das überholt einem. Ja, also das sind laufend neue Erkenntnisse. Du kommst gar nicht nach mit dem Lesen, was wieder erforscht und entdeckt wurde. Also das ist so ein unheimlicher Wust an Neuigkeiten. Ja. Aber das, was wir da grundsätzlich machen, was du da sehen kannst mit unseren Teleskopen, dieser Level bleibt in etwa gleich. Ja. Es werden halt die Digitalkameras immer ein wenig besser, so dass man nur mehr Details fotografieren kann. Aber ist es nicht so, dass da jetzt für uns beim Beobachten sich grundsätzlich sehr viel ändert. Ja. Es gibt halt 4000 Sterne, die du mit bloßem Auge siehst. Bei dem bleibt es auch. Wir werden nicht mehr sehen. Im Gegenteil. Weil die Luftqualität schlechter wird, werden wir weniger sehen. Und Leute, die sind oft, da haben wir Urlauber hier, die schauen da rauf. Und sagen, was ist denn das für Wolken da oben? Ja, die sehen die Milchstraße, die man da noch strukturiert gut sieht mit bloßem Auge, die das nicht kennen, weil es in ihrer Gegend so hell ist, dass das überhaupt dort nicht gibt. Und dann müssen wir mal das erleben, wenn dann Leute einfach da stehen mit offenem Mund und sagen, boah, Wahnsinn, so kenne ich das gar nicht. Ja. Allein schon deswegen ist das wert, dass wir das machen.
Das stimmt, aber wir haben über die Kinder gesprochen zuerst, aber auch Erwachsene können wirklich heraufkommen hier und Führungen mitmachen.
Ja, ist natürlich, Führung ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene.
Ja, wir sagen von 0 bis 99. Ja.
Aber gibt es ja noch so Ausnahmetermine, wo es sich wirklich abspielt? So Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, diese ganzen großen Ereignisse, oder?
Naja, bei den großen Ereignissen neigen wir dazu, dass wir das keine Führungen machen. Weil das Problem ist, da werden wir mit hunderten Leuten gestürmt und das ist einfach nicht mehr praktikabel, das geht nicht. Wir versuchen die Leute bei so großen Ereignissen dazu zu animieren, das selbst zu Hause oder in irgendeinem besonderen Platz zu machen, aber nicht bei uns auf der Sternwarte, weil wir überfordert werden. Ja. Und das würde hier also um am Gabirg, und das hat schon in der Vergangenheit zu Turbulenzen geführt, weil bei einer Mondfinsternis vor etlichen Jahren waren einmal 900 Autos am Gabirg unterwegs und das ist dann einfach schon zu viel. Ja.
Das Schlimme ist, ich war da auch dabei. Und das war so heftig, dass ich hier oben war und dann gemerkt habe, das wird einfach, das verstopft sich komplett. Und ich habe dann 4 Stunden hinuntergebracht, war aber der, einer der Ersten, der runter wollte.
Genau, also, und genauso das ist es. Genauso das ist es, dass dann die Leute das überhaupt nicht mitkriegen, das Ereignis, sondern halt in Autos sitzen. Und daher muss man sagen, okay, habt ihr viel mehr davon, ihr macht es daheim im Garten, riecht euch hier, genießt es oder an irgendeinem anderen Platz, wo es gut seht. Und daher sind dann bei solchen Ereignissen eher bei uns nur die Spezialisten da, die fotografieren, die halt angewiesen sind mit diesen Geräten. Ja.
Aber es gibt schon immer mehr solche Ereignisse wie die Perseiden, habe ich das richtig gesagt?
Ja, die Perseiden, das ist ein Highlight jedes Jahr. Sternschnuppenstrom, der ist Mitte August. Aber bei den Perseiden haben wir immer die Besonderheit, oder bei diesen Sternschnuppen, dass wir gemeinsam mit der Attersee-Schifffahrt ein Projekt haben. Es gibt die Sternschnuppenfahrt am Attersee. Ja, das heißt, wir sind mit an Bord. Und das Schiff fährt außer am Attersee und draußen vom Schiff werden dann ohne Teleskope natürlich die Sternbilder erklärt. Dann fliegen doch Sternschnuppen drüber, dann fliegen Satelliten drüber und das ist wahnsinnig gut angekommen und das machen wir jedes Jahr.
Super. Hast du ein Lieblingssternenbild?
Boah. Ja. Ja. Löwe. Ja. Bin ein Löwe. Ja. Besonderheit, astronomisch und astrologisch ein Löwe. Ja. Es ist so, die Sternzeichen, jeder weiß sein Sternzeichen, ich glaube, ich habe noch keinen getroffen, der nicht weiß, was er vom Sternzeichen ist. Sternzeichen und Sternbilder waren vor 2000 Jahren in etwa gleich. Ja. Gleiches Himmel, das heißt, du bist Sternzeichen, Löwe und Sternbilder ist dort auch tatsächlich die Sonne drinnen gestanden. In 2000 Jahren hat sich das verschoben. Durch eine komplizierte Bewegung unserer Erdachse. Und jetzt ist es so, dass das ungefähr ein Sternbild verschoben ist. Ja. Und da gibt es aber noch einige Sonderfälle, wie bei mir. Gibt es ganz wenige Tage, wo du astronomisch und astrologisch nur ein Löwe bist. Egal, Löwe. Obmann vom Verein muss ein Löwe sein.
So sehe ich das auch. Sehr gut. Was bist denn du vom Sternzeichen?
Stier, aber Aszendent, Löwe und angeblich sagt man, man wird im Alter dann immer mehr der Aszendent, oder?
Aszendent hat jetzt mit dem Astronomischen eigentlich nichts.
Absolut nichts.
Also das rein, was ich jetzt gemeint habe, ist, du bist vom Tierkreiszeichen etwas und die Sonne steht aber zu deinem Geburtsdatum nicht in dem Sternbild, wo du bist, sondern in einem anderen. Okay. Wir können nachher vorhin den Test machen, dann stelle das ein. Dann bei den meisten Fällen ist es so, dass die dann ein anderes Sternbild sind, astronomisch als astrologisches Sternzeichen. In diesen Fällen gebe ich dann folgende Tipp. Beide Horoskope lesen und das Bessere nehmen.
Ja gut, sowieso.
Erwin, blick mal nach vorne. Was ist denn so deine Vision für die nächsten Jahre hier von der Sternwarte? Ihr habt eine Wahnsinnsentwicklung hinter euch. Ihr habt es dazu gebaut, ihr habt viele Mitglieder. Ihr fasziniert die Menschen. Was ist dein Wunsch in der Zukunft?
Naja, es ist so, dass ja das weiter bestehen soll. Ja, also ich meine, irgendwann einmal schon langsam macht man sich Gedanken und sagt, naja, jetzt habe ich schon ein graue Haare und auch schon in die Jahre gekommen. Und dass das natürlich weitergeht. Also dass nicht jetzt die Astronomie da jetzt von nur ein paar alten Herren betrieben wird, wie es bei manchen Sternwarten leider so ist, sondern dass auch Junge dazukommen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und da werden wir aber auch noch viel investieren in diese Jugendarbeit. Und bei uns ist ja auch so, dass es da keine Grenzen gibt. Also das ist die Jugendgruppe und das sind die Senioren und das sind die Fotografen. Das ist eine Gruppe. Alle per Du, alle
freundschaftlich miteinander verbunden. Und ja, das ist die Zukunftsvision. Und wir haben sehr viel. Wir haben teilweise zu viel, muss ich sagen. Und das, was da ist, soll optimal genutzt werden. Und wir wollen auch, dass immer mehr Mitglieder von uns da das nützen können, privat. Ja. Herkommen, ihr eigenes Gerät aufstellen, ihr eigene Sache machen. Und die kriegen dann auch Hilfe. Weil wir machen manchmal so Workshops, wo die Leute ihre eigenen privaten Geräte mitnehmen, da aufbauen und dann voneinander lernen. Und das ist jetzt das, was wir noch ausbauen wollen. Sodass da jetzt auch Leute, die vielleicht so wegen Einzelgänger sind, ein bisschen mehr dann in die Gruppe hineinkommen.
Ist auch schön. Ich möchte dich noch was fragen, was ganz Persönliches. Was war eigentlich dein schönstes Erlebnis hier in der Sternwarte am Garberg?
Naja, das war eigentlich, muss ich sagen, die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1991. Das war ja so, dass die Finsterzentrallinie 1 Kilometer von der Sternwarte entfernt, so zwischen Garberg und Schörfinger Wattersee durchgegangen ist. Und ja, viele schon geglaubt haben, wir haben extra die Sternwarte da hergebaut, auf diese Zentrallinie. Ja. Aber an dem Tag war es so, das war so gegen die Mittagszeit, wo diese Sonnenfinsternis war, und eine Stunde vorher hat es geregnet. Ja. Da fallen dann schon manche Hoffnungen zusammen. Aber wie es dann kurz vor der Totalität war, hat sich eine riesengroße Wolkenlücke aufgetan und wir haben das gesehen. Ja, dass das selber hier erlebt, diese totale Sonnenfinsternis, auf die man Jahre hingebankt hat. Ja, und auch noch 2-3 Tage vorher nicht gewusst hat, wie das Wetter wird. Gell.
War das eine kleine Belohnung des Himmels?
Ja, ich glaube schon.
Kannst du dich erinnern, wo du warst?
Ja, ich weiß es ganz genau.
Wo warst du?
Ich war in Wien und ich weiß es noch ganz genau, weil damals haben die Zeitungen und Fernsehen und Radio alle gesagt, ganz wichtig ist, Brillen aufsetzen und ganz wichtig ist, nicht zu lang reinschauen, so ist sehr gefährlich, oder?
Naja, in der partiellen Phase braucht man die Brillen. Das heißt, solange die Sonne noch nicht verdunkelt ist, die kann eine ganz schmale Sichel sehen. Und wenn du jetzt mit dem Feldstecher da reinschaust, hast du trotzdem Probleme mit dem Auge.
Ja.
Aber in dem Moment, wo die Sonne total verfinstert war, dann müssen wir die Brühen runter tun, weil sonst sieht ja diese Sonnenkorone rundum nicht. Gell? Und da hat es ja viel Missverständnisse gegeben und Ding. Und ich glaube, heute würde das auch ganz anders ablaufen.
Weißt das du noch?
Ich weiß noch. Ich war am Boot draußen am Attersee. Es war herrlich. Plötzlich waren die Vögel ruhig, weil es dunkel worden ist und es war ein toller Moment.
Wahnsinnige Stimmung. Also unglaubliche Stimmung. Also dieses, man weiß zwar, was auf einen zukommt, gell? Aber dann hast du da auch noch Fernsehteams und Presse und ja, alle nervös, gell? Und dann fällt ja auch was ab. Ne? Boah, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt haben wir so viele Monate vorbereitet. Jetzt haben wir so viel Zeit investiert in das und jetzt haben wir es wirklich gesehen. Also war schon das war das Top-Erlebnis.
Man, danke, Erwin, dass du uns so mitgenommen hast. Nochmal zurück ins Jahr 99.
Wann ist denn die nächste Sonnenfinsternis, die vollständige?
In den 2082, glaube ich.
Nur dann treffen wir uns da wieder.
Hier nicht, geht sich nicht aus, weil es nicht in Oberösterreich sein wird, sondern eher so Tirol, Vorarlberg.
Schade.
Ja.
Die werden wir eher nicht sehen.
Naja, ich habe mir es ausgerechnet, ich muss schon sehr, sehr alt werden, dass ich das noch nicht sehe.
Das wäre ein Ziel.
Nein, da fährt man woanders hin. Es sind nächstes Jahr und übernächstes Jahr zum Beispiel in Spanien totale Sonnenfinsternisse. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, wo man sagt, da fährt man hin. Da werden auch einige Vereinskollegen auf Reise gehen, ausgerüstet mit Hoffnung und guten Geräten, ob sie es sehen. Aber ja, es gibt so richtig Vereinsmitglieder von uns, die sozusagen überall hinfahren, wo sie totale Sonnenfinsternis sehen können.
Aber vielleicht ist es einfach schön, wenn man das einmal im Leben erlebt, oder?
Ja, und das habe ich geschafft und das eigentlich mit dem bin ich schon sehr, sehr zufrieden.
Fein. Wir haben noch ein Attentat, ein kleines, und zwar immer am Schluss von unserem Podcast gibt es einen Wordrap. Wir bitten um kurze Antworten auf folgende 4 Fragen. Ja. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Boah, das Essen.
Was isst denn am liebsten an der heimischen Küche?
Breite Palette. Ja.
Auch ehrlich.
Sehr. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Das ist manchmal schlechte Wetter.
Gibt's. Im Salzkammergut fehlt mir?
Gar nichts.
Das ist die beste Antwort.
Absolut. Schönste Antwort. Und abschließend, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die wunderbare Landschaft. Von Berge sehen, alles da.
Und Sterne.
und Sterne drüber.
Erwin Philimon, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Gespräch. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst.
Gerne, hat mich gefreut.
Dankeschön.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.